Einen wunderschönen guten Morgen zu dieser schlaftrunkenen Zeit. Seid ihr alle schon wach eigentlich? Wie habt ihr das denn gemacht? Oh, ich habe ein... Ja, das ist nicht so einfach, wenn man drei Kinder hat, die über Nacht plötzlich ein Jahr älter werden. Haha. Pünktlich um 12 Uhr sozusagen feiern wir Geburtstag. Dreimal, aber wir haben die Kleinen schlafen lassen. Wir haben gedacht, die sollten heute wenigstens rauskommen. Wir haben heute zum ersten Mal, ne, zwei Gottesdienste. Habt ihr das schon gemerkt? Ja. Und jetzt um diese Zeit könnte es sein, dass die Leute kommen, die zum Gottesdienst wollen, ne? Ich habe mir vorhin überlegt, was dann passiert, wenn die kommen. Die denken dann, oh, es hat schon angefangen. Oder warum kommt die Predigt jetzt schon? Und dann überlegen sie, ob sie reinkommen sollen und den Gottesdienst mitmachen. Und dann kriegen sie mit, dass wahrscheinlich nachher noch einer ist. Und dann überlegt man, was man jetzt macht. Ne? Ist ja klar. Herr Jesus, wir segnen alle Leute, die jetzt erst kommen oder zur falschen Zeit kommen, dass sie eine richtige Entscheidung treffen können. Amen. Und ich bitte, Herr, für Gnade und Hilfe durch dich, Heiliger Geist, für unseren Input, Herr. Amen. Wir haben ja jetzt auch Abendmahl und so, und wir müssen jetzt erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wie das mit der Zeit läuft. Lobpreis ist ein bisschen kürzer, Predigt sollte vielleicht, weiß ich nicht, auch ein bisschen kürzer, keine Ahnung. Jedenfalls irgendwie muss das passen, und dann haben wir heute noch Abendmahl, und dann wollen wir um 11:30 war das richtig, fertig sein, und um 11:30 können wir dann die Leute begrüßen, die reinkommen, in die Hände auflegen, und vielleicht noch, gibt's danach eigentlich noch einen Kaffee irgendwo, oder? Im ersten Raum gibt's einen Kaffee übrigens. Also macht da zahlreich Gebrauch davon. Man kann trotzdem noch Gemeinschaft haben und da bleiben. Okay, ich möchte euch gerne eine Bibelstelle vorlesen und dann in ein spannendes Thema rein, nur für heute, wobei wir teilweise schon über diese Dinge geredet haben. Aber ich lese euch erstmal die Bibelstelle vor. Hebräer 5, Vers 5 bis 10. Hebräer sind manchmal anstrengende Bibeltexte, das wisst ihr, ne? Ja? Okay, und da steht auch so was Tolles. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, warum er da sagt, du bist mein, heute habe ich dich gezeugt? Das ist irgendwie auch interessant, weil Jesus war ja auch ewig da, aber er sagt trotzdem, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihm aus dem Tod erretten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, und jetzt kommt der Teil, der mir wichtig ist, und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Der Hebräerbriefschreiber sagt, dass Jesus, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Ich habe einen Gedanken dazu, wenn ich den jetzt, den werde ich gleich sagen, dann ist er noch nicht so deutlich in dem Text zu finden. Aber wir werden noch ein paar andere Textstellen angucken, die die Sache interessanter machen. Aber wenn er sagt, obwohl er Sohn war, dann würde das ja bedeuten, dass wenn wir, Söhne werden, umso mehr den Gehorsam lernen sollten, oder? Was sacken lassen? Okay. Also was ich glaube, was aber auch in diesem Text schon ein bisschen sichtbar wird, ist, dass Sohnschaft und Gehorsam irgendwie zusammengehören. Und das ist deswegen interessant, weil wir reden ganz viel über unsere Identität. Schon mal das Wort Identität gehört? Hier in dieser Gemeinde? Und unsere Identität ist Söhne und Töchter, oder? Aber irgendwie gehört da was dazu. Und das steht hier, Gehorsam. Pass auf, mehr Bibelstellen. Ich habe heute ein paar Bibelstellen. Lukas 2, 49 bis 52. Er sprach zu ihnen, die Geschichte kennt er, Jesus kommt abhanden. Ja? Und als sie ihn dann endlich wiedergefunden haben, sagt Jesus: Was ist es, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Es gibt eine Amplified-Übersetzung im Englischen, die sagt hier an dieser Stelle, dass Jesus zu den Eltern sagt: Wie kann es denn sein, dass ihr nach mir suchen musstet? Habt ihr nicht gesehen und gewusst, dass es für mich wie als Pflicht nötig ist, in meines Vaters Haus zu sein und mit dem Geschäft meines Vaters beschäftigt zu sein? Also der Gehorsam von Jesus, wenn man diese Hebräerstelle liest, dann denkt man, dann bringen wir da automatisch in Verbindung mit all die Leiden, die er ertragen hat, als er ans Kreuz gegangen ist, und das, wo er irgendwie vorher von den Pharisäern verlacht worden ist und so weiter. Aber ich glaube, dass der Hebräerbriefschreiber eigentlich sein ganzes Leben meint, weil es wird deutlich im Lukas-Evangelium, dass er bereits mit 12 Jahren für sich Pflichten erkannt hat, wo er Gehorsam leistete. Versteht ihr, was ich meine? Also Gehorsam ist für viele von uns eins von diesen Worten, die wir eher nicht so häufig hören, oder? Ne? Aber interessant ist, dass Jesus schon mit dem Alter von, also ich fand es interessant, letzte Woche war Randall Wally, war letzte Woche, ne? Und er hat, ich weiß nicht, ob das am Sonntag war, aber er hat darüber gesprochen, dass er denkt, dass Jesus sich nicht völlig bewusst war über seine komplette Berufung, dass eine bestimmte Situation in seinem Leben gekommen ist, wo er dann sich völlig dessen bewusst wurde. Aber ich denke, dass wir einer Meinung sein können, dass Jesus so Stück für Stück in Sachen reingewachsen ist. Und das, was er verstanden hat, hat er getan und hat er umgesetzt. Das, was ihm klar war. Und was ihm klar war, war, dass er mit den Geschäften seines Vaters betraut sein musste. Ich glaube, dass das in dieser Kultur damals super wichtig war. Ich wollte eigentlich noch mehr Informationen dazu sammeln. Die werde ich noch nachreichen, möglicherweise, wenn ich es nicht vergesse. Ich habe sie nicht selber in der Literatur bis jetzt gefunden. Ich habe aber mit Randall über diese Sachen gesprochen. Und in dieser Kultur war es wohl so, dass mit dem Lebensalter von 30 Jahren, also auf der einen Seite sozusagen, man überhaupt erst ein religiöses Amt bekleiden konnte, aber damit auch einherging, dass sozusagen eine volle Geschäftsfähigkeit eintrat und die Söhne quasi fähig waren, das Geschäft ihres Vaters zu führen. Und wenn das wirklich stimmt, das werde ich nochmal nachreichen, aber es passt auch trotzdem, also passt trotzdem, was in der Bibel steht mit dem, was ich predige heute, das ist gut. Dann bedeutet das, dass es so einen Prozess gibt, von dem Jesus sagt: Ich muss mit dem Geschäft meines Vaters betraut sein. Ich muss mich mit dem beschäftigen, was mein Vater tut. Ich muss in dem Haus meines Vaters sein. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Er lernte Gehorsam. Und dann kommt ein Zeitpunkt, wo er sozusagen als vollgeschäftsfähiger Sohn eingesetzt wird. Das ist das, wo Randall eigentlich gesagt hat in einem Gespräch, dass das dieser Zeitpunkt der Adoption ist, interessanterweise. Dass Sohnschaft völlig greift. Und Jesus lernte, obwohl er Sohn war, trotzdem an dem, was er litt, Gehorsam. Wie viel mehr wie viel mehr ist es für uns nötig? Ich habe mir heute beim Rasieren geschnitten, weil ich nachher blute. Es tut mir leid, ich wollte nicht bluten. Das ist so eine Stelle, die ist echt unangenehm. Muttermal, ja. Aber wie viel mehr ist es für uns wichtig, zu begreifen, dass die Identität, die wir als Söhne und Töchter Gottes haben, etwas aus einer Beziehung entspringt, die wir mit dem Vater haben, die auch mit dem Wort Gehorsam beschrieben wird. Versteht ihr? Es geht nicht um eine sklavische Haltung, sondern es geht darum, es gibt noch ein tolles Wort in der Bibel, da kommen wir gleich noch zu. Also es geht darum, dass wir mit einem weichen Herzen in dem Geschäft unseres Vaters sind. Und Jesus beschreibt dann später, als er dann in den Dienst tritt, dieser Vers ist auch interessant, Johannes 5, Vers 19 bis 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er dem Vater tun sieht, denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Wisst ihr, was interessant ist? Jesus sagt hier eins nicht. Er sagt nicht: wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich kann nichts von mir selbst tun. Außer was ich den Vater tun sehe. Denn was der tut, das tue ebenso auch ich. Denn der Vater hat mich liebt und zeigt mir, das sagt er nicht. Er redet von der Beziehung zwischen Vater und Sohn. Ist doch interessant, oder? Er sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Jesaja 9, Vers 5 kennen wir auch. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Die Herrschaft ruht auf der Schulter des Sohnes. Es geht um einen Sohn, der gehorsam gelernt hat, der in dem Haus seines Vaters sein wollte, sollte, musste und es getan hat und der mit dem Geschäft seines Vaters betraut hat. Einer der Herr, das kannst du dir vorstellen wie ein Sohn von einem Zimmermann halt, ne? Zufällig. Der ist die ganze Zeit mit seinem Vater zusammen und lernt, wie das funktioniert. Er lernt nicht nur, wie man Balken hobelt, sondern er lernt auch, wie man mit Kunden umgeht. Er lernt, wie man Kunden gewinnt. Er lernt, wie man die dazu führt, dass sie auch am Ende bezahlen. Und er lernt, was man macht, wenn sie nicht mehr bezahlen. Ja. Er übernimmt das Geschäft, oder ein Barista, der sein Vaters Geschäft übernimmt. Der lernt, wie man vernünftige Cappuccinos mit Latte Art macht. Und wie fein der Schaum sein muss. Und das lernt er. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo er es genauso drauf hat wie sein Vater. Und dann ist der Vater, wisst ihr, dann ist eine Beziehung, der ganze Punkt bei dieser Geschichte ist nicht dieses Wort sklavischer Gehorsam, sondern der ganze Punkt bei dem Ding ist, dass hier eine Beziehung entstanden ist, wo der Sohn sich als Sohn identifiziert hat und in seiner Identität lebt. Und das hat was damit zu tun, dass er in dem lebt und wandelt, was sein Vater ihm gibt. Können wir das sehen? Ich glaube, dass das echt eine wichtige und eigentlich eine richtig gute Sache ist und vielleicht eine Perspektive auf Gehorsam wirft, wie wir sie noch nicht hatten. Dann habe ich noch eine tolle Bibel, die ist richtig toll, habe ich mir überlegt, ob ich die überhaupt vorlesen soll, weil die ist so heftig und da kommen dann hinterher bestimmt Fragen, was will er denn damit eigentlich sagen? Aber hier steht auch Hebräer ist auch so ein toller Text, Hebräer 12, ihr habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, tut mir leid, des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Uiuiui. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist nicht Züchtigung. Und jetzt kommt, Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Oder illegitime Söhne, oder illegitime Kinder. Illegitime Kinder. Bastarde sind illegitim. Und dieses Wort Züchtigung, ich habe es extra nochmal nachgeschlagen, damit ich uns auch ein bisschen Erleichterung verschaffen kann. Das Wort Züchtigung, habe ich das aufgeschrieben? Vielleicht habe ich das sogar aufgeschrieben. Das hat seinen Schwerpunkt eigentlich auf Erziehen, Trainieren oder Instruieren. Okay? Weil Züchtigung hört sich für uns immer so an. Aber es gibt schon auch Worte da drin, auf die ich jetzt nicht unbedingt weiter eingehen will. Der Punkt dabei ist einfach nur, dass Gott seine Söhne instruiert und erzieht. Und trainiert. Und zwar in dem Geschäft seines Vaters zu laufen. Und ich weiß nicht, ob ich das richtig rüberbringen kann, aber also am besten gelingt mir das eigentlich mit dem Negativbeispiel von dem, was im Hebräerbrief in dieser Stelle das Wort Bastard zum Ausdruck bringt. Das Wort Bastard oder illegitimer Sohn bedeutet, wir haben hier keine Beziehung miteinander. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dieses Wort, das zum Ausdruck bringt, wir haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Ja? Und das will Gott nicht. Er ist ein Vater und er ist ein wirklich guter Vater, ein extrem guter Vater. Und er sehnt sich danach, dass seine Söhne und seine Töchter in dieser Beziehung von Sohnschaft mit ihm leben. Weißt du, das ist... Der Vater bringt seinem Kind das Radfahren bei. Er läuft nebenher und er zeigt ihm, wie es funktioniert. Der Vater bringt seinem Kind später bei, weißt du, wenn wir in dem alle irgendwie viel mehr trainiert worden wären, dann wird jeder nicken. Vielleicht nicken einige, aber der Vater bringt seinem Sohn oder seiner Tochter bei, wie er Erbe erwirtschaftet hat und wie er Erbe weitergeben wird auf seinen Sohn und auf seine Tochter und wie er sie unterstützen möchte dabei, dass sie dieses Erbe mehren, damit sie mehr weitergeben können an ihre Kinder, sodass das nicht nur ein Segen für die Familie entsteht, sondern der Einfluss der Familie komplett wächst. Weißt du, da ist eine Beziehung, die in allen Bereichen des Lebens ein Zusammenspiel zustande bringt. Und das ist diese Art von Gehorsam, von der wir reden. Und könnt ihr sehen, dass das wirklich was Gutes ist. Ja, ist noch zu früh, um das zu sehen, aber es ist was Gutes. Es ist wirklich was Gutes. Und ich erinnere euch nochmal daran, ich glaube, dass das mit Identität einhergeht. Ja? Ich glaube, dass wir mehr in unsere Identität reinkommen, wenn wir verstehen, was das für eine Beziehung ist. Und hier habe ich dann so ein tolles Wort gefunden, da habe ich gedacht, Mau, das ist auch interessant, gerade in dem Zusammenhang. Kennen wir auch, das haben wir schon öfter gehört, Römer 8, Vers 19, da steht, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Guck dir das mal von der Seite an. Die Offenbarung oder die Schöpfung wartet darauf, dass sich zeigt, wer die Leute sind, die in dieser Beziehung mit dem Vater leben. Also ich will nicht sagen, dass dieser Gehorsam alles ist, das will ich nicht sagen. Ich glaube, es gibt immer viel mehr, als der Prediger vorne seinen Fokus drauf legt. Ja? Aber wie wäre es denn, wenn manche von den Dingen, die Gott zum Durchbruch bringen will, auch damit zusammenhängen, dass wir wirklich diese Art des Gehorsams gelernt haben, so eng dran zu sein? Ist das möglich? Und die Schöpfung wartet darauf. Die wartet darauf, dass endlich diese Leute offenbar werden, die so eng mit dem Vater zusammengehen. Okay. Und wenn man sich diese Sachen dann nochmal anschaut und dann diese Stelle von Lukas nochmal nimmst, da heißt es dann am Ende, dass erstens Jesus in dem war, was seines Vaters war. Und dann geht der Vers weiter, dass er Maria und Josef untertan war, dass er auch ihnen gehorchte. Auch interessant. Das will ich jetzt gar nicht weiter auslegen, aber Gott hat ihn in eine Position gebracht, wo über ihm Menschen waren, irdische Leiter oder Eltern, und die eben auch Verantwortung trugen. Und da hat er ebenso gelernt, sich einzuordnen und unterzuordnen. Und das Resultat war, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Mir gefällt das gut. Ich meine, ich finde das eigentlich eine gute Predigt heute Morgen. Aber man muss das nicht mögen. Also pass auf, denn ich habe drei Punkte. Jetzt kommt der zweite Punkt. Ich habe eine Drei-Punkte-Predigt. Der erste Punkt ist, Gehorsam und Identität gehören zusammen. Der zweite Punkt ist, es gibt einen Spannungsbogen, Gehorsam und Initiative. Und ich möchte dazu Apostelgeschichte 16, Vers 1 bis 9 euch vorlegen. Da ist von Paulus und ich glaube Barnabas die Rede, oder Paulus auf jeden Fall. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe, und er nahm ihn und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren, denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Und jetzt geht's weiter. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihn zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Die Gemeinden nun wurden im Glauben befestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und da erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Diesen Vers müssen wir nicht sezieren. Der Punkt ist einfach die Geschichte, was da passiert ist. Paulus und seine Freunde waren unterwegs, und sie haben eins gewusst. Sie wussten, Gott hat uns gesetzt, das Evangelium zu verkündigen. Sie haben gewusst, dass Jesus gesagt hat, ich beauftrage euch, dass ihr meine Zeugen seid bis an alle Enden der Erde. Er wusste, dass Jesus gesagt hat, dass denen, die glauben, folgende Zeichen nachfolgen werden und so weiter. Er wusste, dass Jesus gesagt hat, geht aber hin und macht zu Jüngern alle Nationen. Wusste er. Und was hat er gemacht? Er war gehorsam, und er hat kein spezifisches Reden des Herrn gehabt, sondern er hat grundsätzlich verstanden, um was das Geschäft des Vaters geht, oder? Und das hat er gemacht. Und hier wird zweimal erwähnt, wie er versucht, irgendwo reinzukommen, und der Geist Gottes lässt es nicht zu. Nun, die Frage, ich stelle, es ist keine rhetorische Frage, vielleicht ein bisschen, aber er muss hier doch irgendwie versucht haben, reinzukommen, bis er gemerkt hat, dass der Geist Gottes das nicht wollte, oder? Also offensichtlich hat Paulus nicht operiert nach dem Motto, wir machen ein Lagerfeuer an und wir warten, bis der Heilige Geist redet, bis wir uns überlegen, wohin wir gehen. Wir machen Lagerfeuer an, legen dann eine heiße Platte drauf, drehen eine Scheibe darauf und wo der Pfeil hinzeigt, das muss der Herr sein. Und er hat nicht geglaubt, dass es nur eine spezifische Lösung gab. Er hat geglaubt, es gibt einen Auftrag und den gehe ich jetzt. Das ist so, als wenn wir sagen würden, wir sind beauftragt, das Reich Gottes zu bringen, wohin wir kommen. Und wenn du heute den Eindruck hast oder das Gefühl, ich gehe auf die Straße und will mit jemandem reden, dann ist das so, als wenn du losgehst, einfach wohin du gerade kommst. Und dann fängt der Geist Gottes aber an einzugreifen und lenkt sie und sagt, da nicht hin und da nicht hin, aber dahin. Ich glaube, dass es durchaus möglich gewesen wäre, dass der Geist Gottes nicht gesagt hat, wohin, und sie wären trotzdem an einer guten Stelle angekommen. Es wäre durchaus möglich gewesen, dass er nicht sagt, hier jetzt aber nicht, und dass er nicht noch einen Traum schickt, und dass sie dann meinetwegen nach, was gibt's da alles für Städte, Troas, Pontius, Carpus, Bithynien, Phrygien, eine von diesen Dingen, gehen sie halt rein und da haben sie keinen Stopp und auch kein klares Reden, aber sie wissen, sind richtig, weil sie im generellen Willen Gottes sind. Und versteht ihr, das ist für mich ein wichtiger Punkt, wenn wir über dieses Thema Gehorsam reden, weil Gehorsam, wie wir ihn oft verstehen, wenn wir ihn nur von dieser einen Seite betrachten, Jesus sagt, ich kann nichts tun, was ich nicht den Vater tun sehe, für manche Leute die Frage mit sich bringt, ja, dann muss ich also lethargisch und passiv irgendwo sitzen, bis ich plötzlich den Eindruck habe. Es gibt ja Leute, die gehen so weit, dass sie fast Schwierigkeiten haben zu wissen, was sie zum Essen kaufen sollen, wenn sie nicht vorher ein prophetisches Wort dazu haben. Das ist nicht hier, nur bei mir in der Familie. Aber nein. Es ist nur wichtig, dass wir das sehen. Gott hat uns ein generelles, der hat einen Fahrplan gegeben. Wir wissen, wo es langläuft, okay? Wir wissen, was dran ist. Und wir wissen, wie unser Leben funktionieren muss. Wir wissen, dass wir jeden Tag essen sollten. Außer wenn der Heilige sagt, heute nicht. Das heißt dann sowas wie heute fasten. Aber ansonsten darfst du essen. Du darfst jeden Tag waschen. Und dir jeden Tag die Zähne putzen, wenigstens zweimal. Morgens und abends, weil wir wissen, dass es gut ist. Und wir wissen, dass es gut ist, zu arbeiten. Oh, das ist auch gut, das muss ich mal vielleicht laut sagen. Es ist gut, arbeitstätig zu sein. Und es ist nicht gesund, alles zu schmeißen und zu sagen, der Herr hat mich aber vollzeitig berufen. Ja, wo denn? Weiß ich noch nicht. Leute, lacht ruhig darüber. Aber es gibt Sachen, die gibt's gar nicht, ehrlich. Und es ist gut, dass wir jeden Tag unserer Arbeit nachgehen, auch. Wenn es gibt ja sowas wie einen Arbeitsvertrag, den unterschreibt man, es ist gut, wenn wir den einhalten. Und dabei wissen wir aber auch, dass wir zur Arbeit kommen können und in dem Moment, wenn wir den Raum betreten, kriegen wir ein Highlight über eine Person. Wir sehen irgendeine Person besonders und wissen, oh, der Heilige Geist hat hier was Spezielles. Und dann ist die Frage des Gehorsams auch in dem speziellen Bereich wichtig. Okay, also diese Spannung finde ich, oder Spannung ist vielleicht auch das verkehrte Wort, aber diese Entspanntheit in dem ganzen Ding, wenn man mit dem Thema Gehorsam umgeht, ist ganz, ganz wichtig. Also bitte nicht zu Menschen werden, die so nichts mehr, also wisst schon, ja? Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ich bin gut in der Zeit, wirklich. Wie ist das jetzt mit dem Gehorsam ganz praktisch? Und also wenn wir das, was ich vorhin gesagt habe, ein bisschen ernst nehmen, also wenn wir es ernst nehmen und feststellen, dass es hier eigentlich nicht um eine sklavische Haltung geht oder um etwas Mechanisches, sondern dass das Wort Gehorsam eigentlich ein Ausdruck von einer Beziehung ist, okay? Dann sieht das alles total anders aus. Und wisst ihr, was mir da, also ich meine, ich wusste das ja vorher auch schon, das wisst ihr wahrscheinlich auch alles schon, aber ihr kennt ja das Gebet von Salomo. Ja, das kennt ihr, oder? Erste Könige ist das. 3, Vers 9, da sagt er, so gib deinem Knecht ein gehorsames Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses, dein gewaltiges Volk zu richten? Ja, also ich habe so gedacht, eine Sache, die ich so dachte, ist, die Gründe, warum er sagt, gib mir ein gehorsames Herz, ne? Darf man das sagen oder ist das blasphemisch? Ich finde die jetzt nicht so super stark. Also was ich richtig stark fände, wäre es, wenn ich sagen würde, gib mir ein gehorsames Herz um deinetwillen. Versteht ihr? Also Entschuldigung, vielleicht ist das, sollte ich das nicht sagen, aber ich finde trotzdem, dass wenn ich nur ein gehorsames Herz, also wenn ich ein gehorsames Herz will um das und das. Vielleicht war es das gehorsame Herz, weil er das Volk Gottes gut leiten wollte. Das finde ich auch okay. Aber ich finde eigentlich, der wichtigste Grund wäre, dass wir sagen könnten, ich möchte in dieser Beziehung ein echter Sohn sein. Ich möchte dir ein echter Sohn sein, Papa. Das finde ich ist so das Stärkste, was wir haben können, oder? Findet ihr nicht? Wer von euch sind Eltern? Wenn ihr Kinder hättet, die sagen würden, ich möchte wirklich deine Tochter, dein Sohn sein, richtig. Und nicht nur sagen, sondern anfangen danach zu leben. Ich möchte dir dein Kind sein. Wie sehr würde dich das bewegen? Also wie viel mehr könntest du kriegen von deinem Kind? Nicht viel, oder? Aber er sagt auf jeden Fall, gib mir ein gehorsames Herz. Und ich habe mir dieses Wort angeguckt und habe hier die interessantesten Bedeutungen aufgeschrieben. Das bedeutet, das heißt nämlich nicht, gib mir ein Herz, also das geht nicht so sehr um dieses Wort gehorchen, sondern dieses Wort heißt zu hören und impliziert dabei aufmerksam zu sein. Es impliziert auch zu gehorchen, aber auch aufmerken, vorsichtig betrachten, sich begnügen, interessanterweise. Also, wisst ihr, fangen wir nochmal an. Es hat zu hören mit der Implikation, Aufmerksamkeit, aufmerksam zu sein. Zu hören, ich bin aufmerksam. Es bedeutet auch gehorchen, aber es bedeutet auch aufmerken. Aufmerken bedeutet, wenn man zum Beispiel in einer Situation ist und man hört nur ein Geräusch. Also vielleicht kann man das vergleichen mit Eltern und Kindern. Wenn du irgendwo im Forum unterwegs bist und deine Kinder sind irgendwo, aber die sind gerade laufen rum und du hörst irgendein Geräusch und es erinnert dich an etwas, dann merkst du plötzlich auf und hörst genau hin. Kennt ihr das? Das ist Aufmerken. Ja? Aufmerken, vorsichtig betrachten, also nicht nur oberflächlich, sondern ein bisschen genauer hinschauen. Sich begnügen, das ist auch so interessant, nicht nach etwas greifen, was nicht in dem Moment für uns ist, sondern sich begnügen mit dem, was Gott uns in diesem Moment gibt und darin zu leben. Das hat auch was mit einem gehorsamen Herzen zu tun. Es ist stark, oder? Entschuldigung, also ich finde das gut. Bekennen bedeutet es auch. Es bedeutet unterscheiden. Es bedeutet sein Ohr leihen, zuhören, wahrnehmen, berücksichtigen, verstehen und bezeugen. Also können wir sehen, dass dieses Wort, Herr, gib deinem Knecht ein gehorsames Herz, vor allem was damit zu tun hat, dass er betet, Herr, gib mir ein Herz, was dich versteht, was dich hört. Oder? Das ist der Kern dieser ganzen Geschichte. Gib mir ein Herz, das dich hören kann. Gib mir ein Herz, das unterscheiden kann, wenn du redest. Gib mir ein Herz, das aufmerksam reagiert, wenn du was sagst, dass ich erkenne, wenn du anfängst zu reden. Hilf mir, deine Rede zu verstehen und dann zu gehorchen. Und zwar auch nochmal interessant, wir hören mit dem Herzen und wir gehorchen mit dem Herzen. Manche Leute versuchen, die Information, die sie im Herzen empfangen haben, erstmal durch den Schädel laufen zu lassen. Das ist nicht immer hilfreich. Weil der Schädel kommt manchmal zu anderen Ergebnissen als das Herz. Yay. Ja, ich habe hier Sachen stehen, die finde ich toll. Was, Also ich habe eine Formulierung hier, man kann, ich lese das mal ab, habe ich geschrieben hier gestern, man kann vielleicht sagen, ein gehorsames Herz ist ein Herz, das hört und dann nicht erst das Hirn konsultieren muss, um das Gehörte umzusetzen. Und wusstet ihr, dass der Römerbrief eingeleitet wird im ersten Kapitel und im letzten Kapitel oder 15. geht es zu Ende mit diesem einen Wort Glaubensgehorsam. Und das ist das, was beschrieben wird. Das Herz hört von Gott, glaubt und setzt um. Und das ist biblischer Gehorsam. Psalm 32, Verse 8 bis 9. Tolle Verse. Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Ist toll, oder? Meine Augen über dir offen halten bedeutet, ich schaue in seine Augen und kann sehen, wo er mich hinleitet. Und dann sagt er, seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Ich glaube, was er da sagt ist, pass mal auf, ich habe eine Art, dich zu leiten und eine Beziehung mit dir zu bauen, die funktioniert durch Intimität. Und sei doch nicht wie ein dummer Esel, dass man mit Peitsche kommen muss, dass man mit der Knute hauen muss, damit du checkst, wo der Weg langläuft. Erwarte doch nicht, dass jeden Morgen um 7.35 Uhr ein Engel mit einer Posaune an deinem Bett steht, um dir den Weg zu sagen. Sondern lerne doch meine stille, leise Stimme kennen und fang an zu unterscheiden. Lass dich von mir leiten. Und das ist das, was er sagt. Ein Beispiel im Alten Testament für diese Art des Gehorsams, wissen wir alle, ist Abraham. Ne? Abraham hat von Gott gehört und hat es umgesetzt. Und ich meine, ich würde jetzt nicht hingehen und diese Isaak-Geschichte nehmen, weil die ist schon ein bisschen heftig, sondern einfach, was der Hebräerbrief sagt, 11 Vers 8, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Ich frage mich, wie hat Gott zu Abraham geredet? Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass er zu ihm geredet hat, gesagt, geh aus diesem Land und aus deiner Verwandtschaft fort. Aber wie das war, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob er eine hörbare Stimme gehört hat. Wir wissen nicht, ob er einen Traum gehabt hat. Wir wissen nicht, ob er einen Eindruck in seinem Herzen gehabt hat. Wir wissen das alles nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Abraham geglaubt hat, das war Gott. Und das Resultat davon ist, dass er im Alten Testament einen Titel kriegt, der dem von einem Sohn sehr ähnlich kommt, nämlich Freund Gottes wird er genannt. Also, worum es mir heute Morgen geht, ist, dass wir was sehen. Dass wir sehen, der Weg im Gehorsam zu wachsen, den Gehorsam zu lernen, wie Jesus Gehorsam lernte. Ja? Ist ein Weg in die Beziehung mit dem Vater hinein und ein Weg dort hinein, die Identität, die wir von Gott bekommen haben, immer stärker, immer besser, immer mehr ausleben zu können. Und wisst ihr, ich glaube, dass dieser Weg nicht immer so ist, dass wir, vielleicht sollte ich es anders anfangen. Wenn wir hier Gastsprecher haben oder wenn wir die Leute hören oder wenn wir die Zeugnisse hören und jemand hat einen Eindruck von Gott und geht zu jemandem anders hin und betet für ihn und bam, ist die Heilung da. Oder wir hören diese Geschichte erzählt, wie jemand den Eindruck hat, für jemanden im Rollstuhl zu beten und ratzfatz steht er aus dem Rollstuhl auf. Oder wenn wir uns in Jesu-Zeit zurückversetzen und Jesus geht hin und spuckt jemandem Speichel auf die Augen und plötzlich kann er wieder sehen oder steckt jemand die Finger in die Ohren, dann kann er wieder hören und all solche Sachen. Oder er zu den Leprakranken sagt, er geht hin und zeigt euch den Priester. Oder zu jemand anderem sagt, er geht hin in den Teich Siloam und wasch dich. Das war der mit dem Speichel. Gott, er war immer gehorsam. Und diese Storys sind total cool, oder? Und das wollen wir. Wir wollen diese Art des Gehorsams haben, oder? Weil wir wollen doch diese übernatürlichen Dinge erleben. Und das ist es auch. Das hat was damit zu tun. Wir sind Kinder unseres Vaters, wenn wir im Gehorsam wachsen und wenn wir da drin zunehmen. Weil wir dann lernen können, Stück für Stück genau die Sachen zu tun, die einfach unmöglich sind. Die wir gar nicht tun können. Es funktioniert aber nur durch den Gehorsam. Oder, ich meine, es gibt noch mehr. Wege dabei, wie Gott Sachen macht, aber der Gehorsam ist ein wichtiger Teil dabei, jedenfalls nach dem, was ich aus der Bibel sehen kann. Und der Punkt ist, dass der Gehorsam aber nicht immer mit den super incredible Sachen anfängt, sondern manchmal an ganz anderen Stellen. Und dass es aber trotzdem gleich bleibt, ob der Gehorsam von wenigen gesehen wird oder von vielen. Und ob er mir Spaß macht oder weniger Spaß macht. Ob es endlich so eine Riesennummer ist, dass die Welt sehen kann, welche Kraft auf mir ruht. Oder ob es so eine von diesen Geschichten ist, wo ich mich mit etwas begnügen muss. Alles ist Gehorsam. Und Gehorsam ist nichts Böses, sondern was Tolles, weil es in der Beziehung mit dem Vater was Wachstümliches ist und uns das näher an sein Herz bringt. Und wir lernen, wie er sein Geschäft macht und in dem laufen, was sein Geschäft ist. Ist total gut. Und das bedeutet, wir gehen immer mehr in diese Sohnschaft rein. Wir sind uns immer mehr bewusst, wer wir eigentlich sind, was wir alles vermögen in ihm. Und das ist das, worauf die ganze Schöpfung wartet, dass die Söhne Gottes offenbar werden, dass sie wirklich offenbar werden. Das ist das, wozu Gott uns einladen will. Und wisst ihr, also ich muss ganz ehrlich sagen, man lebt so sein Leben. Ne? Das kennt jemand, dass man sein Leben lebt, ja? Und man hört mal was über Gehorsam und man denkt mal so, ja, ich will alles tun, was du sagst. Kennt das auch jemand? Und dann kommen so viele, viele andere Sachen und man vergisst zwischendurch, was man mal gesagt hat. Kennt das auch jemand? Oh je, genau. Und ich glaube, dass es gut ist, hin und wieder an der Stelle sich selbst zu rekalibrieren, ne? So heißt das, ein tolles Wort, rekalibrieren, das ich kann mit der Sprache. Also rekalibrieren sollte man sich wieder neu einjustieren und wieder wissen, was wichtig ist. Und vielleicht ist es dann sogar dran, zum Herrn zu sagen, hey, tut mir leid, ich habe irgendwie ein bisschen was zurückgelassen. Aber der entscheidendste Punkt bei all dem ist, dass wir nicht beten müssen, Herr, schenk mir ein gehorsames Herz. Weil er sich entschieden hat, dass so viele aber in Christus Jesus sind, die sind eine neue Schöpfung und das Alte ist vergangen, alles aber ist neu geworden. Und Jesus hat diesen Gehorsam durchgelebt bis zum Ende und jetzt lebt er in dir. Der Gehorsam, den du brauchst, diese Fähigkeit zu hören, zu gehorchen und umzusetzen, ist alles schon angelegt, es ist alles da. Wir müssen nicht beten, Herr, gib mir das, sondern danke, dass ich das empfangen habe. Danke, dass das in mir ist. Danke, dass ich fähig bin, genau so zu handeln, wie Jesus mir das gezeigt hat. Das ist super. Hallo? Ja, es ist super. Endlich kann ich gehorsam sein. Yay. Yeah. Du bist ein Sohn, du bist eine Tochter und die Bibel drückt das auf verschiedene Arten und Weisen auf. Zum Beispiel sagt sie, wir haben das steinerne Herz, das ist aus uns weggenommen worden und wir haben ein fleischernes Herz bekommen. Das ist eins, das hört, das gehorchen kann und hören kann. Das ist total gut. Und also eigentlich sind wir, ich glaube, dass das eine eigentlich sogar die Sache ist, die uns am meisten auszeichnet, dass wir Menschen sind, die Gott hören. Ja, wir hören ihn ständig. Ständig. Er hört nicht auf zu reden. Wir hören nur immer schlechter zu. Dann denken wir, er redet nicht mehr. Das schlechter Zuhören hat was damit zu tun, dass man vielleicht gerade nicht so viel Bock hatte gerade eben. Vielleicht. Aber Gott redet beständig und das, was dich auszeichnet, was eine dieser wunderbaren, tollen, genialen Erfindungen Gottes in dir als neue Schöpfung ist, du hast ein hörendes Herz. Yay! Ist echt da. Ist da. Ich würde sagen, pfleg es. Ein bisschen Gehorsamsöl oder so. Nee, aber ihr wisst schon, was ich meine. Okay, und ich denke, vielleicht, wir haben jetzt Abendmahl, ne? Und ich bin richtig gut in der Zeit. Vielleicht können wir ja das so machen, dass wenn wir zum Abendmahl gehen, dass wir dann mit dem Herrn vielleicht vorher das nochmal irgendwie klar machen. Vielleicht gibt's ja was du mit ihm dazu besprechen willst. Vielleicht können wir dazu auch irgendwie eine leichte Musik auflegen, nicht zu laut oder so. das könntet ihr ja nachher nochmal weitergeben, dann nicht so, aber so, dass man irgendwie auch nochmal Zwiegespräch mit Gott halten kann, wenn man Sachen irgendwie mit ihm besprechen möchte, bevor man das macht. Und dass wir das dann als dieses Mal des Bundes nehmen, von dem wir tatsächlich dieses Herz empfangen haben. Und man kann, wenn man das möchte, in diesem Abendmahl zum Ausdruck bringen, ich möchte in Sohnschaft, in Tochterschaft leben. Ich möchte das. Das kann man tun. Okay, wollen wir das machen? Und dann könnt ihr in Gruppen gehen oder auch einzeln, wie ihr das für heute, für euch persönlich gut findet. Haben wir drei Tische wieder? Zwei? Hinten einen, vorne einen. Also dann teilt euch geschickt auf. Meistens ist es so, dass hinten mehr frei ist, sage ich mal so als Tipp. Okay, Jesus, wir danken dir einfach für das Mahl, für das Herrenmahl, das du eingesetzt hast, Herr. Wir danken dir dafür, dass das das Mahl des Bundes ist und dass wir, indem wir das Mahl nehmen, wir das Brot nehmen, den Leib, dein Leib, den du für uns gebrochen hast, den du für uns hingegeben hast. Und wir danken dir, dass er Kraft für uns entfaltet. Und danke, dass wir dieses Mal als ein sichtbares Zeichen vor der unsichtbaren Welt tun können. Und wir danken dir auch für dein Blut, für den Traubensaft und der dein Blut ist, das für uns vergossen worden ist zur Vergebung von Schuld und zur Heilung und für alle möglichen Dinge, die uns segnen, Vater. Dafür preisen wir dich. Und ich danke dir, dass wir dieses Mal heute nehmen können mit der Perspektive, dass wir hineingerufen worden sind in dein Reich, Söhne und Töchter zu sein, Herr. Und dazu entscheiden wir uns heute. Wir entscheiden uns, in dieser Sohnschaft, in dieser Tochterschaft zu leben, Vater, in dem Namen Jesus. Amen.